Der Ninat hat mir fast eine Steilvorlage gegeben, um über Schweigen zu predigen. Nicht Schweigen zu predigen, aber über Schweigen, was da so alles läuft, wenn man im Schweigen ist. Und es hat tatsächlich auch eine Verbindung zum Predigen. Denn es gibt den Leitsatz in der Predigtlehre: Wer redet, bevor er gehört hat, hat nichts zu sagen. Also dem Reden sollte das Hören vorausgehen, das Hören auf Gott. Auch im Gespräch natürlich mit Mitmenschen ist es gut, wenn man vorher gehört hat, bevor man redet. Wir sind bei Pfingsten 2026. Ihr seht es hinter mir in der Überschrift. Und Pfingsten 2026, fragt man sich, vielleicht gab es 25 auch Pfingsten und 24. Ich glaube, es ist eine super, super tolle Tradition, dass wir an solchen Hochfesten, ich sage es mal, auch über diese Dinge predigen, die wir feiern. Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu, Karfreitag begehen wir die Kreuzigung Jesu, Ostersonntag die Auferstehung und Pfingsten, das fällt bei manchen Freikirchlern eher hinten runter. Das ist so eine sonderbare Geschichte. Aber Pfingsten und Heiliger Geist ist etwas ganz Zentrales. Schon auf der ersten Seite der Bibel finden wir den Heiligen Geist. Bereshit bara Elohim heißt es dort auf Hebräisch. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte oder brütete über der Ursuppe. Das heißt, der Geist ist an der Schöpfung beteiligt und der Geist sorgt dafür, dass Materie wird. Ein ganz wichtiger Aspekt, den ich heute nicht ausführen kann, nur dass wir das nicht unterschätzen. Durch die ganze Bibel hindurch finden wir nicht nur Spuren, sondern die Kraft und die Wirkungen des Heiligen Geistes in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Der erste Mensch, der alleine durch den Geist begabt wurde, war Bezalel, um eine wunderschöne Stiftshütte zu bauen. Der ist handwerklich begabt worden. Das muss ich den Pfingstlern immer sagen. Das war nicht Prophetie und Sprachengebet, sondern das war handwerkliche Begabung. Nächsten Samstag, wenn ihr draußen schafft, sind hoffentlich geistbegabte und beflügelte Menschen am Werk, die das hier schön machen wollen, weil der Heilige Geist das eben so will. So, jetzt sind wir bei Pfingsten 2026 angelangt. Das geht rasend von Genesis, also 1. Mose 1 bis jetzt. Wir machen noch einen kurzen Zwischenhalt. Pfingsten 1981. Da haben meine Frau und ich geheiratet. Pfingsten 1981. Wenn man mich damals gefragt hätte, Thomas, was ist an Pfingsten passiert? Wieso gibt es Pfingsten? Ich wäre völlig überfordert gewesen. Ich bin nicht so richtig christlich sozialisiert aufgewachsen. Aber wir haben gedacht, Pfingsten ist gut. Pfingsten ist gut. Da hat man am Montag noch frei. Ist eine gute Sache. Und so haben wir in der Kirche geheiratet, notgedrungen. Wir wollten nicht kirchlich heiraten, aber notgedrungen halt. Vielleicht sage ich nachher noch was dazu, wenn es die Zeit zulässt. Und zwar an Pfingsten. Und später habe ich gedacht, wieso haben wir eigentlich an Pfingsten geheiratet? Wir haben ja keine Ahnung gehabt, was an Pfingsten läuft. So, jetzt gehen wir zurück wieder in Pfingsten, in die Anfänge im ersten Jahrhundert. Und dort lesen wir ganz einfach und schlicht, oh, ich habe noch zwei Bilder dabei. Pfingsten verleiht Flügel ist ja die Überschrift, stimmt. Pfingsten verleiht Flügel. Ihr seht hier diesen Adler, wie er fliegt und den Überblick hat, Kraft hat, Schönheit, Majestät. Und das hat auch was mit Pfingsten zu tun. Und das zweite Bild ist das Bild, Pfingsten verleiht Flügel. Ihr seht es hier, die Küken bergen sich unter den Flügeln dieser Henne. Und das hat auch mit Pfingsten zu tun. Es gibt das große, wilde Pfingsten und dann das Pfingsten, das kleine, behütete. Und um diese zwei Dimensionen entlang dem Pfingstgeschehen wird es heute eben gehen. Also, lesen wir in Apostelgeschichte 2, Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. So wie wir heute Morgen. Die sind so zusammen gewesen, haben miteinander gefeiert. Vor allen Dingen haben sie eins getan, nämlich gebetet. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. Und so wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Also wir lesen hier von drei, ich sag's mal, Manifestationen. Es war nicht ein Sturm, der durch die Hütte wehte, durchs Obergemach, sondern es war wie ein Sturm. Aber es war wahrnehmbar, ein Brausen, wahrscheinlich Erschütterungen, es hat vibriert, da war was los. Und das Zweite, das wir hier lesen, sind dann, sagt Lukas auch, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, wie Feuerzungen, wie Feuer. Es hat nicht nach verkokelten Haaren gerochen, sondern es war wie Feuerzungen, die auf jeden Einzelnen herunterkamen. Da war etwas Sichtbares. Und das Dritte ist, sie haben in anderen Sprachen, die ihnen unbekannt sind, gesprochen. Das gehört zum Pfingstereignis dazu. Da ist was passiert, Manifestationen, die man regelrecht körperlich gespürt hat. Wir waren auf einem Konzert vor vielen Jahren, meine Frau und ich in Stuttgart, Herbert Grönemeyer. Und ich bin in der Nähe von so einem riesen Turm gestanden. Da waren gefühlt 300 Lautsprecher verschiedener Couleur. Und dann kam das Lied, sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Wenn der Boden unter den Füßen bebt, dann vergisst sie, dass sie taub ist. Und das hat man regelrecht gespürt, den Bass. Mein Hemd hat angefangen zu flattern. Und ich habe gedacht, hoffentlich tut es mein altes Herz alles verkraften, was da so an Basstönen und Lärm und Druck auf mich einströmt. Also die haben was erlebt, gespürt. Da war was Erlebbares. Das ist das große Pfingsten, was hier passiert ist. Vielleicht zu den drei Bildern ganz einfach ein paar Gedanken. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie versammelt waren. Pfingsten sagt etwas über Gott aus und auch über uns Menschen. Und hier kommt eine Seite von Gott zum Ausdruck, die uns vielleicht eher fremd ist, nämlich so die wilde Seite Gottes. Gott hat auch eine wilde Seite. Wenn wir das Buch Hiob lesen, da gibt es so eine Passage, die könnte einem Angst machen. Und da sagt Gott zu Hiob, hast du schon einmal mit dem Leviathan gekämpft und mit dem Behemoth, könnte Nilpferd und Krokodil sein. Hast du schon mal mit denen gekämpft? Und dann sagt er, an diesen Kampf wirst du dich dein Leben lang erinnern. Und so ist es, wie wenn du dich mit mir anlegst. Also da gibt es eine wilde Seite Gottes, die nicht so harmlos ist. Nicht, dass er uns kaputt machen will, aber er ist der Schöpfergott. Er ist der Schöpfergott und er spricht und es geschieht. Und wenn wir diese wilde Seite wegrationalisieren, dann geht uns etwas Mächtiges von Gott verloren. Dann wird er ein zahnloser Tiger, ein harmloser Gott, zu dem wir zwar beten, aber von dem wir gar nichts mehr erwarten. Deshalb braucht es auch diese wilde Seite, Entschuldigung. Deshalb braucht es auch die wilde Seite, dass wir die wie wahrnehmen und erleben und zulassen und auch sagen können, hey Gott, du bist auch ein wilder Gott. Du kannst so machen und es passiert was. Das ist die eine Seite, das sagt das Pfingstereignis über Gott aus. Also weg von dem Bild, Gott wäre so ein alter, seniler Opa mit dem langen Bart, der irgendwo dattrig auf einem Thron sitzt und gestützt werden muss. Und das kann sein, dass einem die Macht Gottes auch packt. Manche wissen es, dass ich am Beruf, einen ganz normalen säkularen Beruf, bin Molkereimeister, habe darin gearbeitet und wir haben schon 4 Kinder gehabt, meine Frau und ich, 4 kleine Kinder. Und da kam dieser wilde Gott, der meinte, er müsste mich aus dem Berufsleben herausnehmen, in ein Theologiestudium verpflanzen, damit ich später irgendwann pastorale Dienste übernehmen kann. Und das ist nicht ohne, wenn man 4 kleine Kinder hat, frisch ein Haus gebaut hat, Schulden hat. Und jetzt sagt Gott, Thomas, es wird Zeit, dass du deinen geliebten Beruf an den Nagel hängst. Das ist nicht harmlos. Es ist nicht über die Haare streicheln und es wird schon alles gut. Sondern das braucht Energie und Mut, den Gott uns damals gegeben hat. Dann kommt die eher, normalerweise müsste jetzt auf der Seite was erscheinen, das kleine Pfingsten. Naja, so kann es kommen. Habt ihr auf der Folie nichts mehr, da müsste jetzt das kleine Pfingsten kommen. Ja, vielen Dank. Also, das Rauschen und dann gibt es die andere Seite, das ist das Wunderschöne. Und als er, Jesus, im Johannesevangelium dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Das kleine Pfingsten. Wer die Bibel kennt, weiß, dass Gott am Anfang den Menschen geschaffen hat und er hauchte ihm die Ruach. Im Hebräischen ist Geist feminin, weiblich, die Ruach. Nur zur Information, ich will nicht mehr sagen, aber es ist so. Und der Heilige Geist hat im Gang vom Osten in den Westen das Geschlecht gewechselt. Im Hebräischen weiblich. Im Griechischen Pneuma, das heißt Luft, Wind, sächlich und bei uns männlich, der Geist. Komisch, oder? Aber es ist so. Also, das ist das kleine Pfingsten. Der Heilige Geist, der kommt zu uns auch ganz leise. Der zieht bei uns ein. Jesus haucht seine Jünger an und sagt, empfangt den Heiligen Geist, ich lasse euch nicht alleine zurück als Weise, wenn ich gehe und meinen Platz einnehme. Empfangt den Heiligen Geist, das Wilde und das eher Zärtliche. Und hier kommt zum Ausdruck auch etwas von Schöpfung aus der Genesis, aus dem ersten Buch Mose und wie Neuschöpfung. Schöpfung, Sündenfall, Neuschöpfung. Mit dem Heiligen Geist können wir, ich sag's mal, uns wieder auf den Weg machen, wirkliche Menschen zu werden. Wirkliche Menschen wie von Gott gedacht. Das ist ein schönes Bild. Wer Mensch werden will, wirklich Mensch werden will. Vielen Dank. Wer wirklich Mensch werden will, der braucht Anschluss an den Heiligen Geist. Dass dieser Schöpfergeist neu in uns einzieht. Der Heilige Geist ist auch eine stille, von innen her inspirierende Kraft, die uns auf eine gute Art und Weise, das werden wir nachher noch sehen im dritten Bild der Vögel, vorantreibt. Es gibt im Alten Testament wunderschöne Geschichten. Elia, der keine Lust mehr hat zu leben und dann in einer Höhle ist, eigentlich sterben will. Und dann kommt Gott und er denkt, Gott ist im Brausen, im Erdbeben. So ist der Mose erschienen auf dem Berg Sinai. Im Brausen, im Beben, im Feuer, wieder Beben, wieder Sturm, wieder Gewitter. Und er denkt, Gott ist im Gewitter und er ist nicht da. Und dann merkt er, Gott ist im Säuseln des Windes. Das sind zwei Seiten Gottes, die uns schon im Alten Testament begegnen. So, jetzt trinke ich mal einen Schluck. Ich habe gelernt beim Studium, das wäre unhöflich, wenn der Prediger trinkt und alle müssen zuschauen. Aber ist so. Ja, auch. Wenn das jetzt noch Sekt wäre oder sowas, würde zu Pfingsten natürlich passen. Also, das ist das große Pfingsten und das kleine Pfingsten, das in uns stattfindet. Und die Frucht des Geistes ist eine Frucht, die wächst. Die Frucht des Geistes im Singular ist Liebe. Und die Liebe zeigt sich in der Freude, im Frieden, in der Freundlichkeit. Das habe ich dem Lukas schon gesagt heute Morgen. In der Freundlichkeit, taktvollen Verhalten und so weiter. Das ist wachstümlich, aber da gibt es auch etwas, das uns erfasst und wirklich umdreht. Dann kommt das zweite Bild, das ist das Bild vom Feuer. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. Feuer hat eben auch zwei Dimensionen. Feuer ist etwas Verzehrendes. Waldbrände, da wird es einem ganz Angst, wenn man die sieht. Verrückt, oder wenn Häuser brennen. Unglaublich, bei uns im Dorf hat vor vielen Jahren eine Stallung gebrannt. War unglaublich beängstigend. Und da gibt es auch einen Vers in der Bibel, der sagt, Gott ist wie ein verzehrendes Feuer. Wenn der einem ergreift, dann bleibt nichts mehr übrig. Das ist die eine Seite, das ist das Bild vom Feuer hier. Vom Feuer, das Kraft und Energie hat, auch etwas Zerstörendes. Das ist aber auch ein Bild für Begeisterung. Ihr kennt das vielleicht, er war ein feuriger Redner. Da war Feuer in seiner Rede, da war etwas drin, da war Energie drin, die war energiegeladen und Leidenschaft, das gehört dazu. Oder jemand sagt, er ist Feuer und Flamme für seine Frau. Ein leidenschaftliches Bild. Das heißt, wir bekommen Leidenschaft für Jesus, den Glauben und diese verlorene Welt. Und das zweite ist dann, dass er kleine Pfingsten, lesen wir in der Apostelgeschichte, Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Heilige Geist hat eine neue Gemeinschaft bewirkt. Gibt es zwei schöne Worte im Griechischen, die sind wirklich schön. Vom Idiom zum Koina, vom Alleinigen zur Gemeinschaft. Das heißt, das Wort Idiom ist das Wort Idiot abgeleitet. Einer, der alles für sich behält und nur für sich lebt, nur sich sieht und nur bei sich bleibt, ist im griechischen Denken ein Idiot. Aber dort, wo man teilt und miteinander unterwegs ist, da blüht das Leben auf. Und die Bibel sagt, der Heilige Geist befreit uns vom Idiom, also vom Idioten, zum Gemeinsamen, damit unser Leben aufblühen kann. Wir brauchen einander, Menschenskinder. Die Liebe braucht den anderen. Wenn ich sage, ich liebe, aber ich mag keine Menschen, was soll das? Die Liebe braucht den anderen. Ich brauche den Nenad, um jemanden zu lieben heute Morgen, wenn er der Einzige wäre. Müssen wir noch überlegen, wie wir das machen, aber das gehört dazu. Die Liebe, die braucht den anderen. Und der Heilige Geist befreit dazu. Und das sind so kraftvolle Gemeinschaften, dass es dann am Schluss heißt, der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Wichtig ist hier, dass das Feuer und die Leidenschaft kommt nicht aus uns selber, sondern Gott schenkt uns das. Und wenn ihr keine Leidenschaft habt und kein Feuer für andere Menschen, dann betet einfach darum. Die Hände ausstrecken und sagen, Vater, schenk mir deinen guten Heiligen Geist, dass ich ein leidenschaftlicher Mensch werde. Ein feuriger Mensch. für deine Gedanken, für deine Liebe, dafür mit anderen zu teilen. Ich bin so ein Idiot, der alles nur für sich behält. Und ich weiß, teilen braucht Kraft, da braucht es Leidenschaft. Wenn jemand zu mir kommt und ich überlege, welchen Whisky ich öffne, ob den teuren oder den ganz günstigen, braucht es viel Energie, dass ich den teuren hole. Und nicht sage, den teuren trinke ich alleine. Und wenn der Nenad kommt, machen wir den billigen auf. Es braucht Energie und Leidenschaft. Und das schenkt uns ganz einfach der Heilige Geist. Gebet ist das Entscheidende in dem Punkt im Lukas-Evangelium. Lukas hat das Evangelium und Apostelgeschichte geschrieben. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus, wenn ihr schon dir böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der Vater denen den Geist geben, den Heiligen, die ihn darum bitten. Der Heilige Geist will gebeten sein. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der will gebeten sein. Und das haben sie getan, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten in den 10 Tagen sich getroffen und gebetet. Das heißt in der Apostelgeschichte, sie waren einmütig beieinander. Und einmütig bedeutet nicht primär, die haben alle gleich gedacht und jeder hat gleich gedacht. Wo alle dasselbe denken, denkt niemand sehr gründlich. Das ist eine Gefahr. Einmütig waren sie darin, in ihrer Ausrichtung. Du musst heute herhalten, Nenad. Und der Nenad und ich, wir sind einmütig darin, dass wir auf Christus ausgerichtet sind. Ich glaube, da finden wir uns hundertprozentig wieder. Wie wir Christus verstehen, kann ein bisschen unterschiedlich sein, das bereichert es. Aber Einmütigkeit heißt, die Gemeinde ist grundsätzlich einmütig auf Christus ausgerichtet und will von ihm Weisung und den Heiligen Geist empfangen. Und da müssen nicht alle gleich denken. Und sind nicht alle gleich geschaltet, aber in ihrer Ausrichtung. Und das Gebet ist einfach Zentrum dann. Große Pfingsten, jetzt wird es vielleicht noch ein bisschen heikel. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Und das hat bei den Zuhörenden Erschütterungen ausgelöst, bis hin, dass einige gesagt haben, sag mal, Spinnen, die sind die besoffen heute Morgen schon, morgens um 9. Also jetzt wird es aber ganz schräg und ganz komisch. Das hat Irritationen ausgelöst. Das Verrückte waren viele Leute aus Ägypten, Meder und Perser und Ammoniter und Adometer und alles Mögliche. Und die haben gehört, was die vorne gesagt haben in ihrer Sprache. Man kann jetzt überlegen, war es ein Sprachenwunder oder ein Hörwunder. Auf jeden Fall war es ein Wunder, das geschehen ist. Sie haben gehört. Und das Verrückte ist, und das müssen wir weiter einspannen, Pfingsten ist die Gegengeschichte zum Turmbau von Babel. Die Sprachenverwirrung, wo sie sich nicht mehr verstanden haben. Pfingsten führt dazu, dass wir uns wieder verstehen. Dass wir uns verstehen und uns Mühe geben, uns zu verstehen. Was wir Gott verstehen, dazu braucht es wohl den Heiligen Geist. Sonst drehen wir aneinander vorbei und das ist oft ein Problem. Das große Pfingsten war erschütternd für die Leute und nicht ganz einfach. Und das kleine Pfingsten, das formuliert Paulus so, wenn du in unbekannten Sprachen redest, sprichst du nicht zu Menschen, das ist das kleine Pfingsten, sondern zu Gott. Niemand versteht dich. Durch die Wirkung des Geistes redest du geheimnisvolle Worte. Das heißt, wer in Sprachen betet, weil ihm die Worte ausgehen, und die gehen einem schnell aus, wenn man ehrlich betet und ehrlich mit Gott redet und Gott was sagen will, kommt man ganz schnell an eine Grenze. So geht es mir, weil ich keine Ahnung so wirklich habe, wer Gott ist und wie groß und wie allmächtig, all die Dinge. Ich weiß nur, dass Gott so ist wie Jesus. Die personale Seite, die transpersonale ist noch eine andere. Deshalb sagt Paulus, er wünscht, dass man in Sprachen betet, weil man da Geheimnisse mit Gott austauscht. So eine geheime Sprache. Eigentlich ein schöner Gedanke. Wenn man als Kinder unterwegs ist, hat man manchmal auch so kodierte Sprache. Da sagt man zum anderen ein Wort, der andere versteht es zwar, aber man meint etwas ganz anderes. Und in guten Geheimnissen unterwegs sein ist etwas Schönes. Paulus sagt im Römerbrief, wie und was wir beten sollen, wissen wir nicht. Aber der Heilige Geist vertritt uns. Er hilft uns zu beten. In verständlichen Worten, in Worten, die wir nicht verstehen, die uns der Geist aufs Herz legt, ist etwas Geheimnisvolles. Und ein Geheimnis kann man nicht lüften, sondern man kann nur im Geheimnis unterwegs sein. Wieso ich mich ausgerechnet in die Regina verliebt habe, weiß ich nicht. Gibt es ein paar Spekulationen. Aber wieso in sie und nicht in eine andere? Das ist ein Geheimnis. Jetzt können wir das ganze Leben rummachen, in der Vergangenheit forschen und alles. Wieso? Oder wir sind im Geheimnis unterwegs und freuen uns daran, dass wir uns ineinander verliebt haben. Und das genügt. Und das muss man nicht erforschen, sondern man kann das leben, das Geheimnis. Dass eine kleine Berührung heute noch schön ist. Das ist etwas Schönes, ein Geheimnis unterwegs sein. Das heißt, im Sprachengebet tausche ich auch meine tiefsten Emotionen und Gefühle aus mit Gott. Das Unaussprechliche, ihr kennt das, dass man sagt, ich würde dir gern was sagen, aber mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, Gott, ich würde dir gern so etwas Geniales sagen, aber mir fehlen die Worte. Sagt Gott, ich bin so gnädig, ich hilf dir sogar dabei, Nenad. Schenk dir den Heiligen Geist. Ich weiß, das wird kontrovers diskutiert, aber wir dürfen getrost sein, dass Gott uns, und das ist in Lukas 11 der Fall, keinen Skorpion schickt, wenn wir um Brot bitten, und keinen Stein, wenn wir um Brot bitten. Das macht er nicht. Wenn wir um den Heiligen Geist bitten, müssen wir keine Angst haben, dass da irgendwas Komisches kommt. Denn Gott schenkt uns gerne seinen Heiligen Geist. Das ist das kleine Pfingsten. Wir haben drei Bilder. Zwei habe ich schon erklärt. Das ist der Adler, das Erhabene. Und Gott verleiht uns Flügel für Dinge und Dinge zu tun, die wir nicht einmal träumen würden. Das Erhabene, das Große und das kleine Pfingsten. Ich komme ja von der Landwirtschaft, manche haben es gehört in einer Predigt, haben sie mir zurückgemeldet. Und ich kenne diese Bilder, die Küken, die sich unter der Henne verstecken und bergen. So ein schönes Bild. Und beides ist der Heilige Geist, der uns in ungeahnten Weiten führt und gleichzeitig können wir uns in ihm bergen, weil er in uns wohnt. Er ist im Griechischen, gibt es das schöne Wort Parakletos, Parakaleo, das ist ein schönes Wort. Para heißt jemand parallel, einer, der parallel mit mir durchs Leben geht. Aber er will Kaleo, er will gerufen sein. Ich rufe den Heiligen Geist, dass er parallel mit mir durchs Leben geht. Sideliner würden wir auf Englisch sagen. Einer, der mit mir geht, mehr noch, der in mir wohnt. Das sind unglaublich starke Worte und das ist eben die Henne. Und dann gibt es noch den Heiligen Geist in Form einer Taube und das ist das Bild. Der Heilige Geist kommt nicht und springt auf den Kopf vom Nenad und hackt ihm dann vorne in die Stirn rein, sondern der Heilige Geist will gebeten sein. Die Taube kommt dorthin, wo Friede ist, wo sie gebeten wird. Das ist das Bild der Taube. Das sind die drei Bilder, die wir eben haben. Ich habe das Ganze kurz zusammengefasst. Ein bisschen das Wilde, es muss irgendwie zum Ausdruck kommen. Ihr seht hier Sturm, Wild und ungezähmt Hauch Leben erneuernd in mir. Beides. Zugang zum Inneren und zu Gott, die innere Seite, Sprachenwunder und Zeuge sein in der Welt. Sprachfähig werden. Bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe und ihr werdet meine Märtyrer, meine Zeugen sein. Das ist mehr als Reden, sondern Lebenszeugen. Mit eurem Leben werdet ihr bezeugen, dass Christus der Herr ist. Indem ihr vielleicht für ihn sterbt, ist das größte Zeugnis. Wenn dieser Jesus, wenn ich für den sterbe, ist das größte Zeugnis. Wir haben im Gottesdienst, habe ich mal vor vielen Jahren den Film gezeigt von Dietrich Bonhoeffer, die letzte Stunde in seinem Leben, wo er hingerichtet wurde und der Scharfrichter zu ihm sagt, Dr. Bonhoeffer, das ist das Ende. Und Bonhoeffer sagt, nein, das ist der Anfang des neuen Lebens. Und da war eine Frau aus den neuen Bundesländern, damals war das noch ein bisschen Besonderes, und die saß im Gottesdienst und bei der macht es Klick und sie sagt, oder der Geist sagt ihr, wenn dieser Bonhoeffer, dieser kluge Mensch sein Leben hergibt für Christus, dann muss da was dran sein. Und es war für sie der Ausschlag, sich mit Jesus auf den Weg zu machen. Verrückt. Und wir denken, oh nein, bitte kein Märtyrerbeispiel, da laufen die Leute davon. Ihr werdet meine Zeugen sein, das gehört zum Sprachenwunder dazu. Feuer, Leidenschaft, Wärme, Licht, Trösten. Und dann auf der anderen Seite Kontrastsendung, Gegenwart, Christ in der Welt sein und Einheit und Vertrautheit. Das sind die vier Dimensionen, die wir wie in einer radikalen Balance halten müssen. Ich bin nochmals bei unserer Hochzeit. 1981, Pfingsten. Damals haben wir uns hinreißen lassen, kirchlich zu heiraten, obwohl wir es beide nicht wollten, der Schwiegereltern willen, haben wir kirchlich geheiratet. Und dann, ich war damals im Karate aktiv, meine Karatefreunde saßen in der Kirche und ich habe mich ein bisschen geschämt, dass wir da in der Kirche sind und wir sind ja Karate-Fuzis, wir sind ja stark, was brauchen wir da, irgendwelche Götter und Zeugs. Auf jeden Fall bin ich dann, meine Frau und ich, so nebeneinander, mussten hinknien und der Pfarrer hat mit uns gebetet. Die Hände aufgelegt und das hat mich so erschüttert, dass ich angefangen habe zu heulen. Ich musste einfach heulen. Der erste Gedanke war, Mensch, bin ich froh, dass ich mit dem Rücken zu den Leuten sitze, dass meine Karate-Freunde nicht sehen, dass ich weine. Wir sind dann noch ein bisschen knien geblieben, dass die Tränen weg sind und man macht dann irgendwie so und dass alles weg ist. Heute, rückblickend, würde ich eindeutig sagen, da kam der Heilige Geist zu mir und er hat mich berührt. Eine Manifestation. Er hat mich berührt. Es war für mich später, als wir zum Glauben kamen, klar, das war eine Pfingsterfahrung, eine kleine Pfingsterfahrung. 1906 gab es eine größere Pfingsterfahrung in der Azusa Street in Los Angeles. In Los Angeles, da kam der Heilige Geist auf Schwarze, Colored People, um es richtig zu sagen, und er hat gewirkt unter diesen armen Menschen. Und dann sagt Joseph Seymour, einer der Führenden dieser schwarzen Gemeinde, er hat gesagt, das Entscheidende des Heiligen Geistes sind nicht die Manifestationen, sondern die Liebe, die der Heilige Geist bewirkt. Wir schwarze Brüder, die von den Weißen unterdrückt und verfolgt wurden, wir schlagen jetzt nicht zurück, sondern wir verbrüdern und versöhnen uns mit ihnen. Das war das stärkste Zeugnis. Seymour hat Vorlesungen, theologische Vorlesungen besucht, das muss man sich vorstellen, aber er durfte nicht in den Saal, weil im Saal waren Weiße. Dann ist er draußen gestanden und die Tür hat man ein bisschen aufgemacht und er hat gelauscht, was der Professor lehrt. Er durfte nicht in den Saal. Und nachher kommt der Geist über diese Schwarzen und er sagt, wir verbrüdern uns mit ihnen. Wow. Es war nochmals ein starkes Pfingsten. Manchmal wirkt der Geist kräftig. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht singen kann. Ich habe eine Predigt vorbereitet und es war klar, an dieser Passage muss ich ein Lied singen. Und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich blamiere mich doch nicht vor 250 Leuten und noch 100 im Internet. Also ich bin doch nicht wahnsinnig. Aber ich habe gewusst, der Heilige Geist, der ist penetrant und er hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und dann habe ich angefangen zu predigen und dann habe ich gewusst, dann kommt das Lied. Ich muss das Lied singen. Keine Angst, ich stimme keins an. Habe dann gesungen und die Töne getroffen, haben mir meine Brüder und Schwestern gesagt. Am anderen Tag bekomme ich eine E-Mail aus England und eine Frau, die von Deutschland nach England gezogen ist, in einer schwierigen Lebenssituation hat gesagt, Thomas, als du gesungen hast und danach musste ich nur noch heulen. Und es war so ein befreiendes Weinen. So viel Schmerz ist von mir gewichen. Nicht, weil ich so falsch gesungen habe, sondern irgendwie hat sie das berührt. Und der Heilige Geist hat das gewusst. Ich will damit nur sagen, achtsam sein auf das, was uns der Heilige Geist aufs Herz legt. Und das sind manchmal unkonventionelle Dinge. Zum Schluss. Wie werden wir vom Heiligen Geist erfüllt? Generell gilt, ich sage es mal so pauschal, auch darüber wird gestritten, es gibt generell eine Ersterfüllung mit dem Heiligen Geist, der uns bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind und, und. Das ist so. Und dann gibt es ein ständiges, immer wieder neu für Situationen berührt werden, erfüllt werden vom Heiligen Geist. Das ist so. Bei Petrus findet das statt. Petrus erfüllt neu vom Heiligen Geist. Es gibt zwei Begriffe im Griechischen. Erstmalige Erfüllung, die zweite bekommt Kraft. Alle, die Christen sind, haben den Geist empfangen, können zu Jesus sagen, du bist mein Herr. Und dann aber unterwegs, bitte vernachlässigt das kleine Pfingsten nicht immer wieder und auch das große. So sagt Petrus in der Pfingstpredigt, denkt um, kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Wir haben es vorhin von der Taufe gehabt. Vielleicht bekommt jemand den Impuls, den Ruf, sich taufen zu lassen. Verweigere dich nicht. Denn hier sagt Petrus, kehrt jetzt um, lasst euch taufen auf Jesus Christus, lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm. Bekenntnistaufe, Christus ist mein Erlöser und mein Herr in alle Ewigkeit. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Was für eine schöne Verheißung. Umkehren, neu denken, Jesus anerkennen, seine Vergebung annehmen und dann aber auch mit ihm neue Schöpfung leben, die Frucht des Geistes zur Entfaltung bringen lassen. Und dann sagt Petrus, das ist euch verheißen und allen folgenden Generationen, bis nach Speichingen ins 21. Jahrhundert, bis zum 24.05.2026 gilt diese Verheißung. Ich fast gesagt, wäre ein Applaus für Gott wert, aber ich weiß, wir sind ja gesittete Menschen. Also, dann das Zweite, die Bitte wirklich um den Heiligen Geist. Jesus hat das gesagt und das haben wir ernst zu nehmen. Jesus verheißt uns etwas und wir sagen, naja, hat er gesagt, damals, es gilt heute noch. Ich habe heute Morgen explizit und immer wieder, wenn ich predige und Dinge tue, bete ich um den Heiligen Geist. Sag, Vater, schenk mir bitte den Heiligen Geist, dass ich geleitet und geführt vom Geist reden kann. Nicht als Marionette. Gott will keine Marionetten. Gott will den Nenad so gebrauchen, wie der Nenad gestrickt ist. Und durch und mit ihm wirken, mich auch. Aber ein bisschen anders, weil ich ein bisschen anders gestrickt bin als der Nena. Ich will euch gebrauchen, nicht als tote Instrumente, sondern als lebendige Wesen. Und das ist das Schöne. Und deshalb brauchen wir auch immer wieder neu diesen Heiligen Geist, strecken die Hände aus. Und als Drittes finden wir im Epheserbrief so etwas Wunderschönes. Da sagt Paulus, lasst es zu, dass ihr immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllt werdet. Und dann kommen Beschreibungen, wie das geschieht, indem ihr zueinander redet in Psalmen. Loblieder singt, was wir schon gemacht haben. Geistgewirkte Lieder singt. Im Psalmen zueinander reden, das haben wir schon lange verlernt. Psalmen zueinander reden, wenn ich zum Nenad sage, guten Morgen, Nenad, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und Nenad sagt, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und dann kommt der Thomas und sagt, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Dann sage ich, und sind darüber nach, Tag und Nacht. Und dann kommt wieder der Nenad und sagt, der ist wie ein Baum, so wie ich, gepflanzt an den Wasserbächen. So haben die Juden miteinander in Psalmen gesprochen. Das ist was Faszinierendes. Gut, also, Amen dazu. Seid ihr einverstanden? Gut, dann bete ich noch auch, wenn ihr mir das erlaubt, um den Heiligen Geist, dass er auch diese Gemeinde hier, seid eine schöne Gemeinde, neu auch durchflutet. Mit dem kleinen Pfingsten und dem großen Pfingsten. Die Frucht des Geistes, die Freundlichkeit wächst. Wir haben uns unterhalten, ob auch Schlagzeuger freundlich schauen dürfen, weil die müssen ja so konzentriert spielen, dürfen sie. Und der Heilige Geist befähigt sogar Schlagzeuger zum freundlich Blicken, obwohl sie hochkonzentriert spielen müssen. Gut, ich bitte euch aufzustehen und dann bete ich. Lieber Jesus, ich danke dir so, dass du uns nicht als Waisen zurückgelassen hast, so wie du gesagt hast, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich schenke euch meinen guten Heiligen Geist. Danke dafür. Und der Heilige Geist will auch immer wieder neu erbeten werden, dass er unsere Herzenstüre durchschreiten kann, dass er uns berühren kann, neu machen kann, die Frucht des Geistes wachsen kann, neue Leidenschaft kommt und dass wir auch bereit sind, Erschütterungen im positiven Sinn zuzulassen. Und bitte, Vater, sende du auch neu deinen Heiligen Geist hier auch in die Gemeinde, dass von ihr so viel Gutes für die Region ausgeht, dass wir vielleicht im Moment noch gar nicht erahnen können. Du willst, dass diese Gemeinde zum Segen wird in der Region. Und bitte schenk das. Amen.